Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Europäische Union bereitet sich auf eine mögliche Gaskrise vor. Die EU-Kommission legte heute einen Plan für den Fall vor, dass Russland seine Lieferungen einstellt. Demnach sollen die Mitgliedstaaten bis zum Frühjahr den nationalen Verbrauch freiwillig um 15% verringern. Geschieht das nicht, will die Kommission sie zum Sparen zwingen. Über den Notfallplan müssen die 27 EU-Mitgliedstaaten aber noch abstimmen.
Wenn diese Pressekonferenz zwei Wochen später stattfände, es wäre wohl schon etwas stickiger im Saal. Weniger Klimaanlage jetzt im Sommer, weniger Heizung bald im Winter. Die Kommissionspräsidentin will maximal Gas sparen. Die EU dürfe nicht erpressbar sein. Es ist wahrscheinlich, dass Russland die Gaslieferung völlig einstellt. Das würde die ganze EU treffen und da müssen wir zusammenhalten. Das haben wir aus Corona gelernt. Deshalb möchte die EU, dass alle Länder freiwillig 15% Gas einsparen. Von August bis März. Priorität bei der Versorgung haben Privathaushalte, Krankenhäuser und wichtige Industrien. Zudem sollen die Staaten ausweichen, Kohle nutzen, Öl und auch Atomkraft. Reicht das alles nicht, will die EU-Kommission den Notfall erklären und Gasreduktion verbindlich anordnen. Es geht nicht nur um die Länder, die besonders von russischem Gas abhängen, sondern um uns alle. Denn wenn einzelne Länder ohne Energie dastehen, haben wir alle einen gewaltigen Schaden für die europäische Wirtschaft. Einzelne Länder? Ganz besonders gilt die Sorge der deutschen Industrie. Zumal der russische Präsident erneut von reduzierten Lieferungen spricht und fast spöttisch davon, man könne ja die nicht genehmigte Pipeline Nord Stream 2 nutzen. Für die Bundesregierung sind das Spielchen.
Wir bereiten uns auf alle Szenarien vor, auch dass die Gasmenge eben dauerhaft niedrig bleibt oder ausbleibt.
Immerhin, der zuständige Netzbetreiber meldet nun erste Anmeldungen für Gaslieferungen morgen früh durch Nord Stream 1. Doch egal, was morgen passiert, die EU kann ihre Energieversorgung nicht mehr verlässlich planen. Wenn das Gas wirklich ausbleibt, wird es harte Verteilkämpfe zwischen den Staaten geben. Und Deutschland dürfte dabei eine ganz neue Erfahrung machen, als das Land nämlich, das Hilfe braucht, Energie vom Rest der EU.
Die britischen Konservativen haben sich für die Nachfolge von Boris Johnson auf zwei Kandidaten festgelegt. Wer neuer Parteichef der Tories und damit auch neuer Premier wird, entscheidet sich zwischen Außenministerin Liz Truss und dem ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak. Die rund 180.000 Parteimitglieder stimmen jetzt per Briefwahl ab.
Dass er unter die letzten zwei kommen würde, das war seit Tagen klar. Rishi Sunak, der ehemalige Finanzminister Johnsons. Ich habe dieses Land durch eine extrem schwere Zeit geführt. Und das können die Leute auch weiter von mir erwarten. Wer aber mit ihm ins Rennen um die Stichwahl gehen würde, das blieb spannend bis zum Schluss. Um 16 Uhr Ortszeit stand auch das fest, gegen Sunak antreten wird Liz Truss, die für den rechten Flügel der Tory-Partei steht und Johnsons Konfrontationskurs gegenüber Brüssel nahtlos fortführen will. Ich bin eine loyale Person. Ich habe Johnsons Vorhaben unterstützt und ich werde das unserem Wahlprogramm gemäß auch weiter tun. Johnson selbst verabschiedete sich heute im Parlament höchst zufrieden mit sich selbst und seinen zwei Amtsjahren. Mein Auftrag ist größtenteils erledigt. Fürs Erste. Ich möchte allen hier danken und ja.
Hasta la vista. Baby, thank you.
Johnson hat heute noch einmal mehr als deutlich gemacht, dass er wiederkommen will. Und mit der jetzigen Außenministerin Truss ist nun auch noch seine Kandidatin in der Stichwahl und hat gute Chancen zu gewinnen. Denn abgestimmt wird jetzt von der Parteibasis und da ist Sunak deutlich weniger bekannt. Der neue Premier wird am 5. September bekannt gegeben.
Das Parlament in Sri Lanka hat einen neuen Präsidenten gewählt. Nachfolger von Gotabaya Rajapakse wird der bisherige Premierminister Ranil Wickremesinghe. Viele Demonstranten wollen ihren Protest fortsetzen. Sie fordern einen Neuanfang und machen die Regierung dafür verantwortlich, dass in Sri Lanka grundlegende Dinge wie Nahrungsmittel, Medikamente und Treibstoff fehlen.
Visakhar Javira weint, während im Parlament der neue Präsident gewählt wird. Über 100 Tage hatte sie demonstriert und auf einen politischen Neuanfang gehofft. Den hält sie für unmöglich mit dem bisherigen Premierminister Wickremesinghe als neuen Präsidenten. Das Parlament hat den Menschen im Land überhaupt nicht zugehört. Eigentlich sollte das Parlament im Namen des Volkes sprechen. Was die Politiker aber machen, ist nur auf sich selbst zu schauen und sich zu schützen. Bei der Abstimmung im Parlament erhält Wickremesinghe mehr als die Hälfte aller Stimmen. Als Premierminister war es dem engen Vertrauten des ehemaligen Präsidenten Rajapaksa nicht gelungen, das Land aus der schweren Wirtschaftskrise zu führen. Das will er nun ändern. Um voranzukommen, brauchen wir ein neues Programm. Was die Menschen von uns verlangen, ist, die alte Politik nicht mehr fortzuführen. Wir im Parlament müssen uns in der Krise einig sein. Wickremesinghe strebt eine Regierung an, an der alle Parteien beteiligt sein sollen. Schnellstmöglich soll das Parlament ein Konzept entwickeln, wie die mehr als 50 Milliarden Euro Schulden abgebaut werden können. Viele Menschen in Sri Lanka begegnen der Ernennung Wickremesinghes als neuen Präsidenten mit großer Skepsis. Für die meisten ist er ein Hauptverantwortlicher der momentanen Krise. Doch es gibt auch Befürworter, die darauf hoffen, dass er durch seine langjährige Erfahrung genau der Richtige ist und Sri Lanka endlich wieder in eine bessere Zukunft führen wird.
Das von der Ampelkoalition geplante Bürgergeld nimmt Gestalt an. Es soll das Hartz-IV-System ablösen. Heute hat Bundesarbeitsminister Heil die Eckpunkte seines Gesetzentwurfs vorgestellt. Die Regelungen für eigenes Vermögen und die Übernahme von Wohnkosten sollen künftig großzügiger gehandhabt werden. Heil will außerdem die Regelsätze erhöhen. Hier gibt es aber noch Abstimmungsbedarf mit der FDP.
Sein Herzensprojekt, ein wichtiges Wahlversprechen der SPD. Bürgergeld statt Hartz IV. Heil reagiert damit auf weiter steigende Preise, aber auch auf die seit Jahren laute Kritik am Hartz-IV-System.
Es geht um einen Sozialstaat auf der Höhe der Zeit. Es geht darum, dass Menschen, die in Not sind, verlässlich abgesichert werden.
Heil schlägt unter anderem vor, das sogenannte Schonvermögen zu erhöhen. Wer Bürgergeld bekommt, soll bis zu 60.000 Euro besitzen dürfen. In den ersten 6 Monaten soll es keine Sanktionen geben, wie Kürzungen des Bürgergeldes. Außer jemand nimmt regelmäßig vereinbarte Termine nicht wahr. Und vom Januar 2023 an sollen die Regelsätze steigen, also es mehr Geld geben.
Wir werden die genaue Höhe festlegen, im September, wenn die Zahlen des Statistischen Bundesamtes vorliegen. Mir ist nur wichtig zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir uns da in der Koalition auch noch zu verständigen haben, dass es nicht um eine Fortschreibung des jetzigen Systems geht, sondern um eine angemessene Neubemessung.
Mehr Geld für Leistungsempfänger, das will die FDP nicht, denn das stehe so nicht im Koalitionsvertrag.
Zum 1.1. wird die Regelsatzhöhe sowieso angepasst, nämlich an der Inflation und der Lohnentwicklung. Das befürworten wir als FDP. Hubertus Heil möchte die Berechnungsgrundlage verändern. Das befürworten wir in der aktuellen Lage nicht.
Sozialverbände halten dagegen. Die bisherigen Sätze würden nicht reichen.
Unsere Berechnungen kommen auf ein Ergebnis von 678 Euro. Das ist deutlich mehr als heute. Heute sind wir ja bei etwa 450 Euro.
Im Herbst, so der Plan des Arbeitsministers, sollen Bundesrat und Bundestag über das Gesetz abstimmen. Bis dahin, so sagt Heil selbst, müsse er bei der FDP noch Überzeugungsarbeit leisten.
Die extreme Hitze hatte Deutschland auch heute noch einmal im Griff. Im Norden und Osten stiegen die Temperaturen auf Werte um 40 Grad, ebenso wie gestern, vor allem im Westen. An einigen Orten war es so heiß wie nie zuvor. In den nächsten Tagen soll es sich aber abkühlen.
Rekordwerte auch im Norden. Hamburg verzeichnet die höchste Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Im Stadtteil Neuwiedental klettert das Thermometer auf 40,1 Grad Celsius. Drückende Hitze auch in Frankfurt am Main. Viele passen ihren Alltag mittlerweile ans Wetter an.
Es ist schon heiß, ja? Aber da musst du früh auch wieder nach Hause gehen.
Wir halten uns im Schatten auf, wir trinken viel und wir waren eben gerade Eis essen schon gewesen.
Abkühlung aus dem Plastikeimer. Die extremen Temperaturen werden zur Belastung für Menschen, die draußen körperlich arbeiten. Auf dieser Berliner Baustelle kommen die Beschäftigten an ihre Grenzen. In Ostfriesland kommt die Erfrischung von oben. Auch Milchkühe leiden unter der anhaltenden Hitze. Eine Berieselungsanlage schafft da Abhilfe.
Das hat mich selber auch überrascht, dass die Kühe sehr flott in diesen Warthof von alleine kommen, wenn die Rieselanlage an ist, weil sie sich eben mit diesem Wasser ganz wohl fühlen, zur Abkühlung das auch sehr gerne nutzen.
Meteorologen sehen einen Trend. Extreme Hitzewellen werden zum sommerlichen Alltag werden.
Hier zeichnet sich eindeutig der Klimawandel ab. Es wird insgesamt global wärmer und dann nehmen Hitzewellen an Häufigkeit zu hierzulande und auch die Intensitäten werden weiter steigen. Auch wenn zwischendurch mal kühlere Sommer auftreten werden, über die Jahre wird sich dieser Trend fortsetzen und auch in den kommenden Jahrzehnten werden wir immer mehr mit Hitzewellen im Sommer zu kämpfen haben.
Für die kommenden Tage ist erstmal ein Temperaturrückgang vorhergesagt.
Angespannt bleibt die Lage vor allem in Südeuropa. Mehrere Waldbrände bedrohen Vororte der griechischen Hauptstadt Athen. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Der Hauptbrand sei inzwischen aber unter Kontrolle, so ein Feuerwehrsprecher. In Portugal sind nach offiziellen Angaben seit Anfang Juli mehr als 1000 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben. Hier waren die Temperaturen zuletzt immer wieder über die 40-Grad-Marke geklettert. Tadej Pogačar hat die 17. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Slowene setzte sich am Zielanstieg gegen den gesamtführenden Jonas Vingegaard durch. Im Kampf um das gelbe Trikot konnte er aber lediglich 4 Sekunden gut machen. Der Deutsche Simon Geschke hat das gepunktete Bergtrikot verteidigt. Dieter Wedel, einer der erfolgreichsten deutschen Filmemacher, ist tot. Er starb bereits vor einer Woche mit 82 Jahren in Hamburg. Das wurde heute vom Landgericht München bestätigt. Dort war ein Strafverfahren gegen Wedel wegen möglicher Vergewaltigung einer Schauspielerin anhängig. Mit Mehrteilern wie Der Schattenmann oder Der große Bellheim hatte er sein Publikum ebenso begeistert wie als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele.
Um sein Alter machte Dieter Wedel stets ein Geheimnis. Er sei 1942 in Frankfurt geboren, erzählte er. Doch Dokumente weisen auf 1939 hin. Sein Vater stirbt, als er 14 Jahre alt ist. Früh interessiert Wedel sich für Theater und Film. Den großen Durchbruch schafft er Anfang der 70er Jahre mit der Serie Familie Semmeling. Seine Quotenhits dreht Wedel in den 90er Jahren mit Mario Adorf. Die Kaufhaussaga, Der große Bellheim und Den Schattenmann. Später widmet er sich vermehrt dem Theater, wird Intendant verschiedener Festspiele.
Zurück, am Anfang.
Immer wieder wird er angesprochen auf seine Wutausbrüche, seinen harten Umgang mit Schauspielerinnen und Schauspielern.
Ja, der Regisseur muss dann auch manchmal sagen, das gefällt mir nicht und er muss Kritik üben und man muss dann auch gemeinsam eine Lösung finden. Und dass das sicherlich auch manchmal schmerzlich ist, ist klar.
2018 legt sich ein Schatten über solche Äußerungen und sein Lebenswerk. Das Image als Frauenheld, das er zelebrierte, bekommt einen mehr als bitteren Beigeschmack. In der Wochenzeitung Die Zeit werfen ihm mehrere Schauspielerinnen gewalttätige und sexuelle Übergriffe vor. Die Vorfälle hätten sich vor Jahrzehnten ereignet, auch am Rande von Dreharbeiten. Wedel streitet die Vorwürfe vehement ab, sagt, er fühle sich gejagt. Aus dem öffentlichen Leben zog er sich nach den Anschuldigungen weitgehend zurück.
Und jetzt die Lottozahlen. 2, 3, 36, 42, 43, 49, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 21. Juli.
Tiefdruckeinfluss und feuchtere Luft sorgen für Schauer und Gewitter. Im Südwesten wird es bei steigendem Luftdruck aber schon wieder freundlicher. Heute Nacht gibt's teilweise unwetterartige Gewitter mit Starkregen und schweren Sturmböen. Zunächst vor allem im Südwesten, später dann im Nordwesten. Dort morgen längere Zeit ergiebiger Regen. Im übrigen Land teils Sonne, teils Quellwolken und stellenweise Schauer und Gewitter, die im Osten sowie an den Alpen kräftig sein können. In der Osthälfte heute Nacht teilweise tropisch warm, in der Eifel angenehme 14 Grad. Im Nordwesten morgen im Regen unter 20, im Osten wieder über 30 Grad. Am Freitag in der Südhälfte oft sonnig, sonst neben Sonne auch Wolken und im Westen und Südwesten später Schauer. Am Wochenende teils Wolken, teils Sonne und am Samstag in der Südosthälfte Schauer oder Gewitter. Am Sonntag bleibt es meist trocken.
Um 22.15 Uhr sehen Sie diese Tagesthemen. Wie sozial ist das geplante Bürgergeld? Fragen von Ingo Zamperoni an die VdK-Präsidentin Bentele und Festivalfreuden trotz Personalmangels mittendrin beim Deichbrand. Ich wünsche Ihnen einen angenehm kühlen Abend.